Ja, schönen guten Morgen und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres täglichen Neuronews-Podcastes vom EEN-Kongress in Chicago im Rahmen unserer Roche-Nervennahrung-Podcast-Reihe. Mein Name ist Matthias Meurer und ich sitze hier heute zusammen mit Professor Philipp Albrecht, dem Chefarzt der Marian-Hill-Kliniken in Mönchengladbach, aber immer noch affiliiert auch mit der Universität Düsseldorf. Und ich freue mich, mit ihm so ein bisschen über die News vom Kongress zu sprechen. Hallo Philipp, bist du gut angekommen?
Hi Matthias, ja, also bin gut angekommen, war ein bisschen mit Schwierigkeiten durch den Lufthansa-Streik. Ich war vorher auf dem deutschen Kongress für Parkinson und Bewegungsstörungen in Leipzig und wollte eigentlich am Freitag dann von Leipzig aus über Frankfurt hier hinfliegen. Da hat der Pilotenstreik der Lufthansa mir einen Strich durch die Rechnung gemacht, sodass ich mit der Bahn nach Frankfurt musste, da dann übernachtet habe und dann aber wohlbehalten am Samstag hier in Chicago angekommen
bin. Ja, das hat so einigen die Anreise, glaube ich, nicht unbedingt verschönt, muss man sagen.
Auf jeden
aber
Fall.
Aber ich glaube, jetzt haben wir es geschafft und es ist ja auch eigentlich ganz schönes Wetter, ein bisschen windig, ein bisschen kalt. Ich glaube, nicht ganz so angenehm wie in Deutschland, aber
Das Erste, was mir auch aufgefallen ist, es ist gefühlt 10 Grad kälter, auch ordentlicher Wind, aber eigentlich immer blauer Himmel, also ich fühle mich wohl.
Ja, heißt ja nicht umsonst Windy City, Chicago, ne?
Auf jeden Fall, ja.
Und so auf dem Kongress schon gut angekommen, eingelebt. Ist ja immer irgendwie doch ein bisschen anders als die deutschen Kongresse, oder?
Ja, es ist erstmal riesengroß alles, wie immer. Ich war, ich muss zugeben, das ist jetzt meine erste AAN seit Corona. Und was mir aufgefallen ist, ist, wie groß das ist im Vergleich zu jetzt unserem deutschen DGN oder auch im Vergleich zu EAN schon alles nochmal deutlich größer. Und was mir auch aufgefallen ist gegenüber vor der Corona-Pandemie, der Fokus ist deutlich breiter von dem Kongress. Also vorher war ja sehr viel Themenschwerpunkt MS und entzündliche Erkrankungen. Jetzt haben die neurodegenerativen Erkrankungen einen deutlich größeren Stellenwert auf diesem Kongress, was ich sehr spannend finde.
Ja, wobei ich persönlich sagen muss, ich war früher, als ich das erste Mal auf dem EAN war, auch von der ganzen Performance der Amerikaner total erschlagen. Aber ich finde, wir performen im Moment in Deutschland eigentlich auch mit dem DGN-Kongress ganz gut. Also so die ganze Optik ist ja doch auch durchaus ähnlich angepasst. Aber ich finde so Dinge wie Streichelzoo oder auch Wellness Hub, wo ich eben gerade dran vorbeigelaufen bin und dachte, was machen die da auf dem Boden? Ja, das ist, glaube ich, was, wo wir in Deutschland noch weit weg sind. Ich weiß nicht, wie dir es da geht, aber
ja, schon ganz special. Wobei, bei der DGN muss ich auch lobend hervorheben, also einige meiner Mitarbeiter hatten da auch mit der Kinderbetreuung in Anspruch genommen. Das ist bei uns eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ne?
Das heißt, dann brauchen wir nur noch die Stillboxen und dann sind wir fast so gut wie hier.
Genau.
Aber ich muss sagen, auch was jetzt natürlich Education angeht und Breite, ist das schon natürlich toll, was man hier geboten bekommt. Heute war der erste Tag, letztlich ja auch Tag des Präsidentensymposiums. Du warst da, glaube ich, ne?
Ja, genau. Also es hat mir sehr gut gefallen. Am Anfang gab es erstmal so viel, könnte man sagen, Selbstbeweihräucherung von den ganzen Preisträgern.
Ja, ist ja immer so. Ich weiß nicht, ob es dir ja auch ähnlich gegangen ist. Ich fand, man fragt sich ja immer, in solchen Zeiten müsste man nicht politischer sein. Ich meine, politisch war das null, das muss man auch sagen, aber man hörte schon so zwischen den Zeilen, dass wohl die amerikanische Neurologie so ein bisschen Funding-Problem hat, weil ja die Werbung und auch, ich glaube, der erste Teil dieses Präsidenten-Symposiums ja mehr oder weniger darauf aus war, zu zeigen, wie toll man ist. Das war ja letztlich eigentlich fast so ein Betteln um Funding. Irgendwo.
Ja, ja, ich glaube, man hörte so, ich zumindest habe da so mitgenommen oder hörte raus, dass es nicht mehr ganz so leicht ist, an öffentliche Mittel zu kommen und dass da
ja, man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das eigentlich doch gewohnte Selbstbewusstsein fast so ein bisschen so einer Selbstrückversicherung gewichen ist, ja, dass man guckt, wir sind doch ganz toll, jetzt gebt uns doch ein bisschen Geld für das, wie toll wir sind. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich doch die veränderten, auch vielleicht Wahrnehmung von Wissenschaft in der Regierung doch auch auf die Neurologie hier durchaus auswirkt, war mein Eindruck.
Ja, das fand ich auch fast ein bisschen anstrengend, über eine ganze Stunde lang diese Themen, auch ohne eigentlich Daten so richtig zu präsentieren. Und dann fand ich das total erfrischend, als dann Jeff Rothstein gekommen
ist. Genau, lass uns auf die dann wirklich wichtigen Themen eingehen.
Und seine Sicht oder ein Update gegeben hat, was er alles zu ALS geforscht hat. Und das hat mich so ein bisschen auch berührt, weil als ich angefangen habe 2005 in Düsseldorf, war eine meiner ersten Arbeiten, wo ich mich auch auf eine Arbeit von Rothstein bezogen hatte, der Ceftriaxon in so einem Compound-Screening von ein paar hundert Compounds als neuroprotektive Substanz vor Glutamat-Toxizität identifiziert hatte. Und das haben wir dann so in unseren Zellkulturmodellen damals auch nochmal weiterentwickelt und untersucht, wie da die Mechanismen sind, und damals ein Journal of Neurochemistry Paper gemacht. Und in dieser Plenary hat der Jeff Rothstein dann letztendlich seine gesamte Geschichte erzählt, wie er die ALS als ja multifaktorielle Genese, multifaktorielle Krankheit erklärt hat, wo man an unterschiedlichen Stellen Pathologien haben, die dann so einen Domino-Effekt mit so einem Multi-Arm-Domino-Modell auslösen und dann die Krankheit letztendlich bedingen. Und im Zentrum oder relativ weit upstream von dieser Domino-Kaskade ist halt TDP-43, was ja auch eine Rolle spielt bei ALS, frontotemporaler Demenz und nicht nur bei der ALS, sondern auch bei frontotemporaler Demenz und Alzheimer. Und dann hat er halt erklärt, wie seine Forschung weitergeht, und man erkannt hat, dass dabei dieser Nuclear-Pore-Komplex am Zellkern eine ganz relevante Rolle spielt und auch bei den genetischen Varianten involviert ist. Und bis dahin gehen, dass man das jetzt auch in inducible polypotenten Stammzellen, also in IPS.
Sieht er denn da eine Chance irgendwie für diese Patienten? Also war das so?
Ja, genau, wollte ich gerade drauf kommen, dass man also mit einem Protein, was man was da involviert ist, das CHEMP7, wenn man das mit Antisense Oligonukleotiden runternockt in diesen IPS, kann man den Phänotyp retten. Und das ist jetzt sowas, wo man dann jetzt auch in die klinische Studien reingehen kann. Das heißt, das zeigt wirklich so, wie die über 20 Jahre lang das weiterentwickelt haben, von erstmal einem ganz breiten Screening und den verschiedenen pathophysiologischen Mechanismen hin zu dann dem, was zentral und upstream liegt, und das dann jetzt auch behandelbar.
Ja, das ist schon absolut faszinierend teilweise, was man doch eigentlich gerade auch gentherapeutisch im Moment machen kann und lösen kann.
Ja, für die SOD1 gibt es ja auch schon eine Behandlung. Genau, also das hat mich sehr beeindruckt, der Talk.
Ja, von daher muss man sagen, das wurde dann noch deutlich besser, ne? Das Präsidenten-Pausieren. Hier gibt es ja auch immer auf dem, sagen wir mal, EN so zwei Formate, die ja letztlich gefahren werden. Einmal die Controversies in Neurology, finde ich eigentlich ein gutes Format, so die zwei Leute gegeneinander argumentieren zu lassen, und die Hot Topics, ne? Wo es im Prinzip dann doch um, die Themen der Zeit geht. Und da waren wir, glaube ich, beide auch in der Sitzung, ne, zu den Hot Topics. Und da war ja ein sehr interessanter Punkt, noch die Impfung gegen Herpes Zoster und die Demenzsache. Erzähl mal ein bisschen.
Ja, das fand ich auch mega spannend. Pascal Geldsetzer, der ja auch einer der einflussreichsten Neurologen,
ja, hat mich auch
nach
gewundert,
Forbes,
ne?
Glaube ich, ist, genau. Hat da berichtet, wie er letztendlich die Zulassung der Shingrix-Impfung in verschiedenen Ländern genutzt hat, um so eine Art pseudo-randomisierte Studien zu machen. Und zwar ist es so, dass zum Beispiel in UK, aber auch in Ontario und Neuseeland, man ab einem bestimmten Geburtsdatum Cut-off diese Impfung empfohlen hat und zugelassen hat. Und
genau, und zwar richtig Cut, wie eine Messerschneide, die davor sind, überhaupt nicht, und die danach sind,
genau,
haben alles gekriegt.
Ja.
Ne?
Und in dem Alter macht natürlich ein Jahr Lebensalter keinen großen Unterschied.
Genau.
Man hat dann Kohorten, wenn dann 1000 oder ein paar 1000 gleichzeitig geimpft werden, die einen, die halt vor dem Geburtsdatum geimpft sind, werden geimpft, die danach nicht, hat man dann geboren sind, hat man dann Kohorten, die 1:1 vergleichbar sind. Ähnlich wie wenn man eine Randomisierung machen würde. Und damit haben die halt wirklich festgestellt, dass das Auftreten von Demenz über die Zeit signifikant weniger war, wenn die Patienten mit der Shingrix-Impfung erhalten haben. Und das konnte dann auch in anderen Kohorten aus Ontario und Neuseeland bestätigt werden. Und das auch fand ich beeindruckend. In den letzten 2 Jahren haben die das in Nature, JAMA, Cell und Lancet publiziert.
Aber ganz ehrlich, man hat diese Daten ja gehört, alle sprechen davon. Ich habe mich auch immer so ein bisschen gefragt, wie haben die das bewiesen? Weil die Confounder, die kann man ja eigentlich fast überhaupt nicht ausschließen. Aber als ich das jetzt doch im Detail gehört habe, wie die eigentlich sozusagen ein Quasi-Experiment in der Natur gebracht haben, durch dieses definierte Impfdatum in den englischsprachigen Ländern, da ist mir eigentlich aufgegangen, was für ein genialer Ansatz das eigentlich war. Ne? Und dass man die Daten wahrscheinlich auch wirklich so glauben kann. Also ich würde auch definitiv meinen Eltern empfehlen, lasst euch impfen, wenn man das so
Unbedingt,
sieht. Ne?
unbedingt. Ich glaube, die Daten sind sehr hart und auch jetzt auch mehrfach bestätigt. Ich finde es halt auch krass, wie die auf die Idee gekommen sind. Ne? Ich
Ja, klar,
meine,
muss
also
man
dass diese
erstmal.
Impfung da so zugelassen
Ja.
wurde, okay, aber dass man dann kommt, okay, wir gucken jetzt, ob die dement werden. Auf die Idee muss man erstmal kommen.
Und die MS war auch in den Hot Topics, ne?
Genau, und das ist so ein bisschen auch, Olga Ciccarelli hat die McDonald 2024-Kriterien, die kannten wir natürlich auch schon von der letzten, vom ECTRIMS-Kongress, nochmal dargestellt und jetzt aber auch so ein bisschen im Kontext auch von dem, was sich so ein bisschen wie den roten Faden hier durch die ganze AAN und die ganzen anderen Erkrankungen auch durchzieht, erklärt, dass es man jetzt so ein bisschen weggeht von reinen klinischen Diagnosen und hin zu einer biologischen Diagnose. Und bei der MS heißt das halt, dass man auch Patienten, die keine klinischen Symptome haben, die man früher als Riss identifiziert hat, trotzdem jetzt, wenn die Konstellation entsprechend suggestiv ist, als Multiple Sklerose klassifizieren kann.
Im Prinzip auch nochmal sehr schöne Darstellung, ne, von den ganzen, sagen wir mal, Änderungen, die jetzt damit eingeführt sind. Wie siehst du die? Also findest du die Kriterien anwendbar für die Praxis? Das ist ja immer
Ja,
noch so
also
die große
wir machen
Frage.
das. Wir haben auch unsere
Ja.
Bildgebungsprotokolle in Mönchengladbach angepasst, dass wir jetzt auch Sorge zu tragen, eigentlich von allen Patienten auch eine SVI haben, um Paramagnetic Rim und Central Vein Sign anzuschauen. Wir machen das schon viel. Wir haben jetzt auch bei allen Free Kappa Light Chain. Das heißt, ich setze das sehr gerne ein und ich finde auch für die Patienten ist es wichtig, so früh wie möglich die Diagnose zu stellen.
Ja, das scheint der Schlüssel doch zu auch therapeutischem Erfolg zu sein. Ich muss auch sagen, die Diagnosekriterien, so viel Kritik wie auch darüber geäußert worden ist, ich finde einiges doch auch wirklich sehr hilfreich, dass man das dazu gemacht hat. Und das ist auch, denke ich, ganz gut heute rausgekommen. Ne? Du hattest ja gesagt, du freust dich, dass es so breit ist und hast ja auch einen gewissen Schwerpunkt, ne, auf neurodegenerativen Erkrankungen bei
Ja,
dir selber in der
ja.
Klinik.
Also das ist so,
Was?
ist eine gute Überleitung eigentlich, ne?
Ja.
Weil Early Diagnosis, MS haben wir besprochen. Am Ende gilt das ja für alle Erkrankungen, wo Neurodegeneration eine Rolle spielt, weil wir Neurone retten müssen. Und da fand ich auch in der Hot Topic Session den Beitrag von Suzanne Schindler auch super spannend, die uns nochmal ein Update über Blutbiomarker, also Blutbiomarker für die Alzheimer-Krankheit gegeben hat und so ein bisschen die verschiedenen Marker herausgestellt hat. Und da ist p-Tau 217 letztendlich das, was am besten performt, besser als die Amyloid 1,42 oder auch die Ratio von 1,42 zu 40 und auch besser als p-Tau 181 und aus deren Sicht sogar möglicherweise besser als Liquor und Amyloid PET Imaging. Da bin ich mir nicht so sicher. Also, wir machen in Mönchengladbach viele Patienten, auch mit, alle kriegen auch Serum-Testing und ich habe es eigentlich bei keinem einzigen Patienten gehabt, dass wir Liquor negativ und Blut positiv waren. Andersrum vereinzelt schon, dass wir also Liquor positiv hatten, die dann im Serum nicht
Aber den
positiv
Test,
waren.
den sie jetzt geschildert hat, das war auch Perspektive für Serumdiagnostik schon, oder?
Ja, das also, das jetzt ging, das diese Hot Topics von Suzanne Schindler ging ausschließlich um Blutbiomarker. Da sind zwei Tests jetzt FDA approved und weitere in der Zulassung. Aber das kommt auf jeden Fall und wird hier wirklich breit eingesetzt. Die Amis haben ja schon immer nicht so einen
Ja,
großen
ja.
Liquor-Fable gehabt wie wir Deutschen. Und vielleicht, ja, ich weiß es nicht genau, ob jetzt unsere Liquor-Diagnostik teilweise auch noch ein bisschen genauer oder besser ist, aber in Amerika hat das schon kompletten Einzug in die Routine genommen.
Dann wird das natürlich auch alles sehr viel niederschwelliger. Kann man sich eigentlich auch darauf wahrscheinlich vorbereiten, dass das doch mit den Alzheimer-Therapien da eine ganz andere Dynamik einnehmen wird, wenn die Biomarker da leichter
Auf
eigentlich
jeden Fall.
verfügbar
Wobei, das hat
sind,
sie auch gesagt und ist
ne?
auch wichtig, dass man so ein bisschen betrachtet, wie ist die Pretest-Probability jetzt Alzheimer zu haben. Die ist natürlich unterschiedlich. Wenn ich einen alten Patienten mit kognitiven Einschränkungen habe, dann ist das ein sehr hohes Risiko und eine sehr hohe Prätest-Wahrscheinlichkeit, dass das dann auch wirklich Alzheimer-Pathologie ist. Und wenn ich jetzt das bei deutlich jüngeren Patienten, die gar keine kognitiven Einschränkungen mache, dann ist die Prätestwahrscheinlichkeit halt geringer und das verändert natürlich dann auch Sensitivität und Spezifität von so einem Assay. Aber ich denke schon, und so machen wir es auch jetzt beispielsweise in Mönchengladbach, dass wir dann immer die Serum Marker, wenn es denn positiv ist, mit anderen bestätigen. Also dass man dann Leakword auf jeden Fall dazu macht und oder Amyloid-PET-Imaging und sich nicht nur auf einen, also ich täte mich jetzt schwer zu sagen, nur weil jemand p-Tau 217 erhöht hat, müssten wir jetzt eine Lecanemab-Therapie initiieren. Wenn ein mild cognitive impairment vorliegt, da würden wir gehen, ist unser Algorithmus jetzt in Mönchengladbach so, dass wir sagen, die brauchen auf jeden Fall dann mindestens noch eine weitere Bestätigung davon.
Gut, aber wir sind natürlich erst noch am Anfang und wer weiß, wie sich das alles noch entwickelt. Ne?
Ja.
Also das ist schon sicherlich ein sehr, sehr spannendes Feld. Man hat auch fast so ein bisschen das Gefühl, das läuft zum, der Immunologie etwas dem Rang ab. Ne? Die Alzheimer-Forschung ist ziemlich dynamisch. Ich kann auch ein bisschen was von den Sessions erzählen zum Mock and NMOSD. Das war auch heute, war praktisch eine wissenschaftliche Session, wo man doch merkte, so bei vor allem in der MOGAD geht es darum, was machen wir eigentlich mit der Dauertherapie.
Das auf ist jeden ja Fall. Wohl
tatsächlich bei der MOGAD die größte Frage, weil ja doch einige Erkrankungen monophasisch verlaufen. Und da war eigentlich eine große Diskrepanz eigentlich, was so Einzelne auch gesagt haben. Also ich glaube, was man in Büchern so liest, was auch teilweise in den Studien immer rauskam, ist so, dass man bei 50% mindestens eigentlich mit Relapses rechnen muss. Und da war hochgradig interessant eigentlich der Vortrag von der Annette Lange-Gold. Die hat nämlich auch wieder, ist ja epidemiologisch sehr stark über Versicherungsdaten geguckt. Mhm. Wie sieht es tatsächlich aus?
Kaiser Permanente ist das, ne?
Kaiser Permanente. Ja. Und da war tatsächlich so, dass sie gesagt hat, also bei pädiatrischen Patienten 10% Relapse-Wahrscheinlichkeit, bei Erwachsenen 12,6. Das ist natürlich irgendwie eine Rate, die wesentlich niedriger ist. Da wurde auch viel darüber diskutiert.
Die Frage ist, in welchem Zeitraum, ne?
Naja, sie hat halt gesagt,
Lifetime, oder?
Das Problem ist, wenn ihr Studien macht und sammelt die Patienten ein, einfach jetzt nicht epidemiologisch randomisiert sozusagen, dann habt ihr ja wahrscheinlich schon eine positive Auswahl von denen, die sowieso relapsieren. Und deswegen, also ich Klar. bin durchaus geneigt, ihr auch zu glauben. Und sie sagt halt, die meisten haben Full Recovery, nur milde Defizite. Und vor allen Dingen dann, wenn man direkt auf Steroide geht und man braucht noch nicht mal jetzt irgendwie ein großes Tapern. Und bei dieser Beobachtung in 8 Tagen eben komplette Recovery. Das ist natürlich, ändert so ein bisschen den Blick da drauf, weil viele andere Autoren waren wirklich damit beschäftigt, was kann man für, sagen wir mal, Marker rausfinden, womit man halt rauskriegt, dass die Leute relapsieren.
Ja.
War oligoklonale Banden, PLP-Antikörper hat einer geguckt, die eben als negativer prognostischer Faktor da sind. Also insgesamt war ganz spannend, aber ich muss sagen, eigentlich so die fast provokativste Darstellung war diese epidemiologische Studie mit dieser doch relativ, sagen wir mal, wenigen Rate an Relapsen. Und da muss man natürlich danach denken, das hat sie auch so gesagt, vielleicht sind diejenigen, die dann tatsächlich relapsieren, auch Leute, die irgendeine Art Overlap-Syndrom haben, wo halt doch eher dann auch so dieses Ganze in Richtung chronisch entzündliche ZNS-Erkrankung und weniger monophasische Erkrankung geht. Also fand ich ganz interessant, darüber noch nachzudenken. Die MOGAD wird uns sicherlich in der nächsten Zeit beschäftigen.
Wie macht ihr das? Also ich fand es auch ganz interessant. Ich war in diesem Symposium über Myelopathien. Da ging es also um vor allem auch um MRT-Differentialdiagnosen und dann am Ende natürlich auch um Patientenfälle und MOGAD und NMOSD. Da war ich so ein bisschen erstaunt, dass die Kollegin, die da so einen MOGAD-Fall vorgestellt hat, einfach, die haben schwere Myelitis, mit Cortison behandelt, dann mit Plasmaseparation und danach gar nichts. Also noch nicht mal ein Steroid-Taper.
Ja.
Wie macht ihr das in Würzburg?
Braucht man viel Mut zu. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe den Mut natürlich nicht. Ich hatte neulich eine junge Frau, die hat hochtitrige Mock-Antikörper und auch eine schwere Blasenstörung. Da haben wir natürlich dann schon auch uns gescheut, da jetzt das einfach nur auf dem Steroidstoß bewenden zu lassen. Also
ja, das
weil
sehe
die
ich auch so
nicht wiederhergestellt war. Also von daher braucht es wahrscheinlich schon Mut und natürlich viele Daten, die einen dann absichern. Also das ist wahrscheinlich jetzt schon der erste Weg, da auch systematisch dran zu gehen. Muss aber auch sagen, es ist natürlich so selten die Erkrankung, dass man da wahrscheinlich auch nur mit sehr langem Atem und guter Zusammenarbeit international weiterkommt. Ja, Philipp, ich denke, wir sind fast schon am Ende unserer Zeit angekommen. War spannend, sich mit dir zu unterhalten, auch über den ersten Tag des Kongresses. Ich denke, macht Spaß hier und
Fand ich
freue mich auch auf die weiteren Tage, die wir sicherlich noch ganz interessante Sachen hören werden. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, danke auch von mir, dass ich hier mitmachen durfte und danke an die Zuhörer, dass sie sich das anhören.
Dir noch einen schönen Kongress.
Danke. Ciao.
Das war unsere erste Episode des täglichen Neuro-News-Updates vom EEN-Kongress aus Chicago. Wir hoffen, es hat Ihnen, hat euch gefallen. Sie finden Neuro-News sowie alle weiteren Nervennahrung-Episoden auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Apple, Spotify, Google und Co. Oder einfach nur nach Nervennahrung-Podcast googeln. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Freue mich, wenn Sie morgen wieder einschalten. Tschüss und bis morgen.